das Jazzgespräch.
So, der Recording ist im Progress, nicht wahr? Nicht wahr?
Das kommt jetzt sicher auf die Aufnahme drauf.
Schönen guten Abend, lieber Dieter, und ja, welche Tages- und Nachtzeit ihr immer uns hört. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer.
Lieber Stefan, liebe Kinder, liebe Leute da draußen, schönen guten Abend auch von mir.
Ich bin etwas sauer, weil ich habe gerade eine Mitteilung von einem meiner Plattenlieferanten bekommen, dass die Cherry 5 nicht mehr lieferbar ist, die ich vor vielen Wochen bestellt habe.
Oi, 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 das ist
übel. Oi, 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 das ist übel, gell?
Ja, ja.
Da wartet man 7, 8 Wochen und dann heißt es, leider gibt es nicht mehr.
Ja, Stefan, aber das ist jetzt unfair, weil ich muss da ganz ehrlich sagen, gerade in letzter Zeit bin inzwischen jetzt auch Abonnent des geschätzten MINT-Magazins und durch die vielen Geschichten, die du mir schon vorher erzählt hast und die wir gemeinsam erlebt haben, kann ich sagen, wir leben in goldenen Zeiten, bitte. Das Vinyl ist auferstanden und es wird so viel nachgepresst. Es ist eine wahre Freude.
Ja, wenn man sich's leisten will und kann, ist das eine wahre Freude, das stimmt. Aber je mehr gepresst wird, desto mehr Schund ist auch dabei. Da haben wir ja schon noch mal eine Sendung gehabt darüber.
Oh, das ist eine lange Geschichte. Dazu muss ich heute sicher auch noch ein Wort verlieren, aber dazu später. Gut. Ich gebe dir vollkommen recht. Wahnsinn, was da auf den Markt kommt. Und Wahnsinn, um das vorwegzunehmen, was eigentlich in den 70er und 80er Jahren so nebenbei im großen Stil mit viel größeren Produktionsmengen an guter Qualität produziert wurde.
Ja, das muss ich auch bestätigen, weil ich habe ja, bin immer noch dabei, meine Platten von der letzten Plattenbörse durchzuhören. Und das sind alles tatsächlich alte Pressungen. Und ich muss da sagen, es gibt da keine einzige Pressung, die verwelkt war, die rauscht, ja, oder sonst irgendwas, was ich bei den neuen Sachen überhaupt nicht sagen kann. Ja, da habe ich jetzt wieder Dinge reingekriegt, wo ich mir nur denke, wen wollt ihr verarschen? Ja, das ist.
Du hast vollkommen recht. Es ist ja so lustig, wenn man das MINT-Magazin aufmerksam liest und die ganzen Plattenbesprechungen, ist immer ein eigenes Thema, das hast du mir schon früher erzählt, quasi die Qualität der Platten. Es gibt ja eine eigene Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel Laufruhe der Platte und solche Dinge. Ich meine, das ist ein Witz, das hat früher, war das überhaupt kein Thema. Platten war in Ordnung und da hat es keine Laufruhe gegeben, weder Verwellungen, noch hat es sozusagen quasi Fragen gegeben, ob das Vinyl ein Eigengeräusch erzeugt. Das hat es einfach nicht gemacht.
Ja, hat es nicht gegeben, so ist es. Ja. Aber eigentlich wollen wir ja heute über ganz etwas anderes reden oder über jemand reden. Wir setzen das, was wir letztes Mal wieder aufgenommen haben, fort heute und haben uns wieder einen Jazzmusiker vorgenommen. In dem Fall einen Schlagzeuger, den du sehr schätzt und den ich in gewissen Perioden seines Schaffens auch sehr schätze. Aber es gab da andere Perioden, über die ich dann eigentlich weniger an Worten verlieren möchte. Aber fangen wir mal an. Es geht heute um. Du tust es so, als würdest du das nicht wissen. Sag's.
Es geht heute um Tony Williams. Ich war gerade versucht, einen super depperten Schmäh zu machen und irgendwie sowas von wegen. Es geht heute um Emerson, Lake & Palmer. Scheiße, Stefan. Ja,
schön, was gut.
Tony Williams, verdammt. Nein, es geht um Tony Williams wirklich. Ja, und ich bin vorbereitet, aber wie auch?
Anthony Tillman Williams, wie er tatsächlich hieß, was ich gerade im Internet entnehme, im Jahre 1945 in Chicago geborener Afroamerikaner, der nicht sehr alt geworden ist, nämlich nur, wenn man jetzt richtig rechnet, 52. Und auch da sind nämlich im Internet im Zuge einer Operation an einem Herzversagen gestorben ist.
Ja, ja. Wobei er nicht an einer Herzoperation, also er hat keine Herzoperation gehabt, sondern irgendwie was komplett Lächerliches. Und wie du richtig sagst, ist er dann im Zuge dieser, ich glaube, Gallenblasenoperation, die war schon damals.
Gallenblase steht ja, hier, ja.
Die war schon damals eine Routineoperation, wie es heute noch mehr ist. Und dann stirbt der Mensch an an irgendeinem Herzleiden, das dann sozusagen infolge der Operation aufgetreten ist, das ist eigentlich eine super Frechheit.
Ja, aber ja. So ist es. Tony Williams war, glaube ich, eines oder wurde genannt, das wurde in dem Kanon aufgenommen, der Wunderkinder des Jazz, weil er ja so früh schon seine Karriere begonnen hat, mit 16 schon mit Jackie McLean gespielt hat und war dann auch bei Miles Davis und hat schon mit 19 Jahren sein erstes Album, also als Bandleader rausgebracht, was sehr erstaunlich ist. Ne? Mhm. Mir fällt da nur auch ein ähnlicher junger Schlagzeuger ein, nämlich der Sohn von Ornette Coleman, der aber wahrscheinlich deswegen so jung war, weil er eben der Sohn von Ornette Coleman war und wahrscheinlich in keiner anderen Band jetzt Aufnahme gefunden hätte, womit ich nicht sagen will, dass der nicht gut war. Das wage ich gar nicht zu beurteilen. Ja, aber
trotzdem spielt er den Denardo Coleman in einer komplett anderen Klasse wie der Tony Williams. Man könnte fast sich fragen, ob der Tony Williams unter den wirklich großen Schlagzeugern, ob das jetzt der Jack DeJohnette ist oder der Billy Cobham oder wer immer uns auch da jetzt noch einfallen könnte, ob nicht der Tony Williams nochmal in einer eigenen Klasse spielt, nicht zuletzt auch deswegen, weil er viel mehr als ein Schlagzeuger war. Er war ein Inspirator, wie sich für mich jetzt während des Studiums seiner Platten, des Wiederstudiums seiner Platten herausgestellt hat, der von seiner Qualität an seinen Lehrmeister Miles Davis durchaus ein bisschen heranreicht. Davon vielleicht später noch ein bisschen mehr.
Gut. Ich habe ja schon eingangs gesagt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, dass ich nicht sehr angetan war. Ich war vom Thema angetan, aber ich weiß jetzt im Nachhinein, das wird für mich eine billige Sendung. Sprich, ich werde nichts nachkaufen müssen. Was mir leid tut, in Wirklichkeit, aber ich habe mich zum Teil wirklich geärgert, ja, dass ich habe es ein bisschen als Zeitverschwendung schon gesehen, die Vorbereitung in dem Fall. Ich würde auch jetzt diese Sendung, die wir gerade machen, ich würde die ersten beiden Platten besprechen. Ich würde dir dann den Vortritt lassen für das Bandprojekt Lifetime und das wäre es dann für mich auch gewesen. Es ist ein bisschen provokativ, ich weiß, aber.
Ja, aber das ist gut so, das ist wunderbar. Lass uns wie oft unterschiedlicher Meinung sein. Dann schieß doch mal los, Stefan, während ich mich versuche zu fassen, weil für mich ist in Wirklichkeit ein Kosmos wieder aufgegangen, wie ich den Tony Williams nachgehört habe. Und wir werden uns trotzdem sicher treffen bei gewissen Dingen, weil seine Jazz-Rock-Phase in den späten 70er Jahren, das ist alles in Wirklichkeit, sollte im Orkus des Vergessens verschwinden, wie so vieles, was in dieser Zeit gemacht wurde. Aber es gibt halt ein paar Highlights, die stehen so weit oben am Firmament, dass ich den Tony Williams einfach wirklich nur abgöttisch lieben kann.
Na, ich bin gespannt. Gut. Ich habe den Jack McLean erwähnt und den Miles Davis. Ich glaube, da kannst du auch mehr dazu sagen, zu seinen Beiträgen zu anderen Bands. Ich habe ja den Tony Williams entdeckt, durch dich, indem ich die ersten beiden Alben von ihm gekauft habe, das 1964 erschienene Lifetime und das 1965 erschienene Spring. Ich glaube, beides auf Blue Note, ich habe es jetzt nicht vor mir.
Ja.
Und wir hatten einmal eine Sendung, frag mich nicht, welche Nummer, da haben wir uns ein bisschen sozusagen um den kammermusikalischen Jazz gekümmert. Mhm. Genau. Und wahrscheinlich haben wir den Tony Williams damals auch erwähnt. Denn was ich jetzt wieder gehört habe, insbesondere auf Lifetime, auf Spring ein bisschen weniger, aber insbesondere auf der ersten, das ist absolut Kammermusik im klassischen Jazz-Sinn. Mit Mitspielern, wo man heute sich denkt, wow, wie hat er denn die gekriegt, ja? Als 19-jähriger, unbekannter oder mehr oder weniger unbekannter Jazz-Drummer. Aber diejenigen, die damals wieder mitgespielt haben, waren damals ja auch noch keine bekannten Größen. Also insofern ist das, glaube ich, erklärbar. Du hast das vor dir, ich habe es nicht von mir. Ich weiß, dass da Herbie Hancock mitgespielt hat. Ich glaube, auf Spring, das Sam Rivers, auf Lifetime, weiß ich nicht, wer die Blazer-Sektion übernommen hat. Ron Carter möglicherweise war auch dabei.
Ja, also um es ganz chronologisch zu sagen, du hast ganz richtig gesagt, der Sam Rivers ist eigentlich das beherrschende Saxophonelement auf beiden Platten.
Auf beiden, okay.
Spring kommt dann auch noch der Wayne Shorter dazu. Ansonsten ganz richtig, der Herbie Hancock spielt in jedem Fall Piano, und da ist klar sozusagen quasi, woher das kommt. Die haben gemeinsam bei Miles Davis in dieser Zeit dann bereits angefangen. Der Ron Carter am Bass, da gilt das Gleiche. Ja, und dann kommt noch der Gary Peacock dazu.
Ja.
Dazu ist vor allem zu sagen, du hast das auch schon erwähnt, er ist mit dem Jackie McLean in der Zeit zusammengekommen. Und der Jackie McLean war auch einer der Treiber dieses kammermusikalischen Jazz, wie wir ihn nennen. Man könnte auch dazu sagen, the new thing. Also alles das, was sich irgendwo so zwischen dem wirklich modalen Jazz und dem Free Jazz abgespielt hat, diese spannende Geschichte, wo die Musiker angefangen haben, sehr komplex das zu machen, was unsere Großmütter wahrscheinlich Katzenmusik genannt hätten. Eine sehr komplexe, eben atonale, aber noch nicht so vollkommen freie, verrückte Sache, dass es in Free Jazz hineingeht. Ist anstrengende Musik, aber es sind großartige Werke entstanden, die wir beide sehr schätzen. Und der Tony Williams ist ein blutjunger Hund gewesen, der genau in diese Szene in New York hineingekommen ist. Und daher war es für ihn ein relativ leichtes, mit von diesen, wie du richtig auch sagst, damals auch aufstrebenden jungen Musikern, die quasi ins Boot zu kriegen und mit denen einfach Experimente zu machen. Experimente, die, wie wir schon so oft festgestellt haben, heute höchstwahrscheinlich nie wieder aufgenommen werden würden. Sowas ist auf Blue Note basiert bei unseren wunderbaren zwei Produzenten von Blue Note und auf anderen Labels auch, weil damals irgendwo eine größere Bereitschaft da war, Menschen experimentieren zu lassen.
Und die Brücke zu Blue Note hat ihm möglicherweise eh der Jackie McLean gelegt, weil der hat ja damals auch auf Blue Note veröffentlicht.
Das ist gut möglich, ja.
Ja, während der Miles Davis, der ja damals schon bei Columbia war, ja, hier möglicherweise nicht seinen Finger gerührt hat. Aber wie auch immer, die zwei Platten sind sehr, sehr spannend, sind aus meiner Sicht auch beide tatsächlich ein Muss in einer vernünftigen Plattensammlung. Interessanterweise wird Lifetime sehr, sehr hoch geschätzt und Spring wird weniger gut bewertet, zumindest beim All Music Guide, beim Penguin Guide habe ich es nicht nachgeschaut.
Kann ich nachliefern? Penguin Guide bewertet beide mit 3 und 1 Stern in Klammer, also 3,5, wenn du so willst, was ich in beiden Fällen, das ist wenigstens, ich glaube, es entspricht mehr dem, was wir empfinden, weil ich glaube, wir empfinden beide, dass beide Platten sehr, sehr toll sind. Also für mich sind das zumindest 4 Sterne Alben. Ich bin sicher, wann jetzt der Penguin Guide neu rausgebracht würde und wann All Music seine Kritiken, die ich eigentlich teilweise, zumindest wenn sie dann beschreiben, wie die Platten sind, sehr, sehr wertig empfinde, würden sie wahrscheinlich auch revisionieren und höher einschätzen. Weil heute auch ein größeres Verständnis genau für das, was wir kammermusikalischen Jazz bezeichnen, da ist. Das sind die nämlich wirklich von der reinsten Sorte.
Ja, leider sind beide Platten nicht auf Spotify erhältlich. Damit muss die Playlist, die wir für die Sendung heute gemacht haben, auch ohne Ausschnitte aus den beiden Werken auskommen. Das finde ich sehr schade. Das geht aber auch weiter. Es sind also die nächsten zwei, auf die dann du eher eingehen wirst, sind auch nicht zu finden auf Spotify. Also Tony Williams gibt es erst mit dem Jahr 71. Warum vorher, weiß ich. Vorher nicht, weiß ich nicht.
Naja, ich fürchte, ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, es kommen ja, wie wir alle wissen, jetzt alle möglichen Reissues heraus, durchaus auch von experimenteller Musik. Nur der Tony Williams ist wahrscheinlich schon deswegen nicht dabei, weil der selbst für diese Verhältnisse, anspruchsvolle intellektuelle Jazzer, wirklich ein Rahmenprogramm macht. Beim Durchhören von den beiden ersten Platten, wie auch dann von seiner späteren Fusion-Phase, den zweiten, Doppelschlag, den er gemacht hat, Ende der 60er Jahre, ist auch klar, das ist so eine Out-of-this-World-Musik. Und die Lifetime und die Spring aus den Jahren 64 und 65 sind selbst für kammermusikalische Gesichtspunkte so schräg teilweise. Die Lifetime ist für mich ja 50% macht er ja Schlagzeug Soli fast sozusagen quasi auf den Platten. Sie sind so spärlich. Und noch dazu mit dem genialen Sam Rivers am Tenorsaxophon, also am Melodieinstrument, wenn du so willst, besetzt. Und der Sam Rivers ist ein ganz spannender, aber auch sehr schräger Tenorsaxophonist, der es auch schwer gehabt hat, sich durchzusetzen, weil er auch so eine odd, strange Music gemacht hat, die irgendwie ganz für sich selbst gestanden ist. Also in Summe gesehen, um das zusammenzufassen, das sind halt auch schon damals Platten gewesen, die wahrscheinlich ein sehr, sehr kleines Publikum gefunden haben, was ewig schade ist, weil jetzt rein von der Gültigkeit der Musik her sind sowohl die Lifetime und die Spring, als auch dann später, jetzt sagen wir es gleich, die Emergency und die Turn It Over, also die Jazzrock-Platten, die er dann gemacht hat, sind absolute Meilensteine, die, und das gesteht auch jeder zu, die richtungsweisend waren für, also speziell die zweitgenannten, richtungsweisend waren für den Jazzrock. Die ersten beiden Platten haben sich einfach eingefügt in den Jazzkanon der Kammermusik, oder vielmehr haben sich eigentlich nicht eingefügt in den Jazzkanon der Kammermusik, weil erstens einmal der Tony Williams etwas gemacht hat von Beginn seiner Karriere bis zum Schluss, dass er das Schlagzeug sehr, sehr stark beim Mixing rausgehoben hat. Also er war sich seines Egos, so heißt später auch eine Platte von ihm, durchaus bewusst. Und hat einfach wirklich das Schlagzeug rausgehoben und damit fast zu einem Melodieinstrument gemacht. War das schon mal ungewöhnlich und hat in kein Schema hineingepasst. Und auch ansonsten, finde ich, hat er da sozusagen quasi seine eigenen musikalischen Ideen. Er hat auf beiden ersten Platten, wie auch später, sehr, sehr viele Eigenkompositionen. Auf der ersten sind überhaupt nur von ihm Kompositionen drauf. Der hat seinen Weg brutalst durchgesetzt und ist damit natürlich absolut Lichtjahre vom Mainstream entfernt unterwegs gewesen.
Ja, aber zum Mainstream kommen wir ja dann später. Übrigens, interessante Entwicklung eigentlich, die ich danach verfolgt habe. Er fängt an mit absoluter Avantgarde mit 19 und wird dann am Schluss so mainstreamig, dass es nicht mehr zum Aushalten ist. Eigentlich sollte man ja vermuten, dass man sich in die andere Richtung entwickelt. Ja. Aber aus meiner Sicht hat er sich zurückentwickeln dann nicht vor. Aber wie auch immer. Wir haben jedenfalls eine Pause von 4 Jahren, bis die nächsten beiden Alben rauskommen. Ich gehe mal davon aus, dass er in diesen 4 Jahren sehr, sehr stark beschäftigt war, mit dem Miles Davis Platten aufzunehmen, nämlich mit dem zweiten Miles Davis Quintett. Das ist übrigens eine Phase, die wir uns noch gar nicht so wirklich vorgenommen haben im Podcast. Das sollte man vielleicht auch einmal machen.
Ja, absolut.
Ja, weil wir haben das erste Quintett gemacht und wir haben Bitches Brew gemacht und so weiter, aber wir haben dieses zweite Quintett noch nie in dem Detail gemacht. Aber da ist vieles rausgekommen, das weißt du besser als ich, und da waren die Musiker, die dann noch Seitenprojekte hatten, die waren dann wirklich sehr, sehr fleißig. Vielleicht hat er auch keine Gelegenheit gehabt, wieder was rauszubringen. Das ist das eine. Und das zweite, auf das man vielleicht im Vorfeld noch aufklären sollten, weil es da möglicherweise immer ein Missverständnis gibt oder eine Verwechslung. Die erste Platte von Tony Williams hieß Lifetime, ja, und die Band, die er dann gegründet hat, kurzzeitig hat Lifetime geheißen. Ja. Also der gleiche Name, und man weiß dann oft nicht, wovon man spricht. Ja. Also wir sprechen jetzt aber von der Band Tony Williams Lifetime und von 2 Alben, zu denen du jetzt gerne eingeladen bist, etwas zu sagen, weil du kennst die Alben besser als ich.
Ja, bevor ich das tue, vielleicht nur noch eine Erwähnung zu der von dir gerade jetzt genannten ersten Platte, die eben noch so klassisch dem modalen und dem Avantgarde-Jazz zugehört, der Lifetime. Die ist allein schon deswegen unterscheidbar, was aber selbst die anspruchsvolleren Musikkritiker auch auf Allmusic, wird sie dann teilweise in die Tony Williams Lifetime-Periode eingeklastert. was überhaupt nicht passt, nicht nur thematisch nicht, sondern es ist schlicht und einfach was komplett anderes. Das ist nämlich erstens der Titel der Platte gewesen und zweitens schreibt er sich auch anders. Ich habe die Platte vor mir liegen. Ich bin glücklicher Besitzer der ersten zwei Platten und dann auch noch von der Turn It Over. Und ich glaube, die sind wahrscheinlich selbst als Nachpressungen einiges wert inzwischen, weil, wie du richtig sagst, man kriegt das Zeugs alles so irrsinnig schwer, was wirklich sehr schmerzt. Also Lifetime schreibt sich in diesem Falle die erste Platte Live Abstand Time, was man eher übersetzen könnte, nicht mit Lebenszeit, sondern zu Time Life, also das Leben vermessen. Und das passt so richtig auf den Tony Williams eigentlich von Beginn bis zum Schluss. Er hat sozusagen quasi seine eigene Interpretation des Lebens auf dem Schlagzeug immer wieder gegeben, hat sich daher auch wirklich als absoluter mit Musiker auch sozusagen, was die Melodien, wenn du so willst, oder was das Themenführen mit seinen Mitmusikern betrifft, etabliert. Und das ist genau das, was er auf den beiden von dir jetzt schon eingeführten Platten, auf der Emergency aus dem Jahr 1969 und aus der Turn It Over aus dem Jahr 1970 gemacht hat. Er hat sich nämlich zwei geniale Mitmusiker gesucht, den John McLaughlin, den er mit dem er intensivster Mitmusiker war in der beginnenden Fusion-Phase von Miles Davis, und den Larry Young, der, glaube ich, auch auf der Bitches Brew eine Rolle spürt, den hat er sich auch gekrallt. Der Larry Young ist ein vollkommen unterschätzter, wir haben ihn schon mehrmals erwähnt, in unterschiedlichsten Zusammenhängen, ein schwerst unterschätzter, genialer Musiker, der insbesondere dieses wunderbare Klavierinstrument, du bist ja der Klavierspezialist.
Du hast die Hammond.
Auf der Hammond-Orgel. Hat der großartige Sachen gemacht und er ist meines Wissens einer der wenigen, die auch auf der Hammond-Orgel Fusion, also Jazzrock sozusagen, auf eine geniale Art und Weise gespielt haben. Das hat er unter anderem neben eigenen Platten, die er gemacht hat, genau auf diesen beiden Platten gemacht. Er wird von vielen als der heimliche Star dieser Platten bezeichnet, was in Wirklichkeit ein bisschen vermessen ist, wenn man sich die Leistungen von John McLaughlin und auch eben vom Tony Williams auf beiden Platten anhört. Die spielen nämlich sowas von genial und beseelt. Selten habe ich Platten gehört, auch jetzt beim Wiederhören, wo du dir denkst, das darf nicht wahr sein. Jeder einzelne Hook, der von den einzelnen Musikern gesetzt wird, jeder Melodiebogen, jeder Rhythmuswechsel ist sozusagen der Versuch, den anderen noch einmal zu übertreffen in einer großartigen Genialität. Also was da geschaffen wurde, ist für mich absolut zeitlos. Und es ist auch in der Hinsicht zeitlos, und das gilt für mich für beide Platten, die Unterschiede können wir dann gleich auch noch ganz kurz streifen, aber das gilt für mich in dem Sinn für beide Platten, dass ich habe mir überlegt, okay, wie ich die Emergency, die erste von beiden, höre. Die ist im gleichen Jahr entstanden wie die In a Silent Way und hat mit beiden viel, aber auch gleichzeitig gar nichts zu tun. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Stefan, offensichtlich nicht so wie mir, du bist ja nicht so reingekippt. Immer gedacht, Gottes Willen, was ist das? Das ist nicht wirklich der Beginn der Fusion oder des Jazzrock. Das ist was ganz was Eigenes. Das reicht weit darüber hinaus. Das hat in seiner Weltfremdheit hat das auch etwas von eigentlich rechts bis, für mich bis Joy Division, bis in die 80er-Jahre, bis zu Joy Division wie heißt denn die Band vom Dings, der mir jetzt da nicht einfällt, die Andy Warhol-Gruppe.
Dings, Velvet Underground, jetzt machen wir mal eine Pause da. Also, die Tony Williams Lifetime hat nämlich im Jahr 1969 das Album Emergency Rufzeichen rausgebracht. Die drei Musiker, hast du erwähnt, mehr waren es auf diesem Album nicht, oder? Es waren die drei.
Ja.
Ja. Und 1970 ein weiteres, das letzte Album dieser Formation, das letzte Album, Turn It Over, da haben sie noch einen Bassisten dazugeholt, einen gewissen Jack Bruce. So, jetzt ist es so, dass ich die beiden Alben bisher noch nie in einer vernünftigen Qualität gehört habe, weil ich sie erstens nicht habe und man zweitens das Wenn dann nur auf YouTube hört. Ich weiß ja nicht, wie die Aufnahmequalität an sich ist, das musst du beurteilen, du hast die Platte oder CD zu Hause. Ich finde, es ist sehr, sehr breiig alles. Aber das ist jetzt einmal die Aufnahme. Hat mit der Musik an sich noch nichts zu tun. Wir hatten irgendwann schon mal ein Gespräch darüber und ich habe da damals gesagt, ich weiß es nicht, ich kann mit der Musik nichts anfangen. Und ich habe mir es jetzt natürlich jetzt noch einmal angehört. Und ich verstehe schon, was einen dabei fesseln kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also vor allem, wenn ich die Turn It Over höre, ich mag Lifetime von 1964 und Spring von Tony Williams mehr. Ich mag Unity von Larry Young mehr. Ich mag Extrapolation oder das Mahavishnu Orchestra von John McLaughlin mehr. Und ich mag Cream oder Wes Bruce and Lang mehr. Ja, das heißt, von jedem einzelnen Musiker, der da mitgewirkt hat, kann ich sagen, da was sie in einer anderen Formation oder Solo gemacht haben, Körper besser als das, was sie hier zusammen machen. Punkt also, aus.
Wieder ein Nebensatz, bevor ich sozusagen da jetzt wieder mein Referat halte zu dem, was du gesagt hast. Der gewisse Jack Bruce, den du so nebenbei erwähnt hast und dann sozusagen die Fäden zusammengezogen hast, ist der Bassist, wer es nicht mitgekriegt hat oder nicht weiß, der Bassist von Cream, der gerade, nachdem sich Cream aufgelöst hat, ohne Engagement war und da eingestiegen und sich wirklich großartig eingefügt hat und nochmal was dazu fügt. Schau mal, was ich finde, was an diesen Platten so spannend ist, ist jetzt abgesehen davon, dass sie für mich absolut funktionieren, nämlich auch grooven. Sie grooven irrsinnig. Aber gleichzeitig ist es genau das, dass ich mal sage, wo ordne ich diese Platten ein? Und dann nehme ich den Faden auf, bevor du mich durchaus zu Recht unterbrochen hast. Man muss es mögen. Wenn man es nicht mag, dann ist es besser, man hört gar nichts hinein. Aber wenn man irgendwann einen Bezug dazu findet, dann wird man vielleicht genau die gleiche Erfahrung machen, die ich da gemacht habe. Dass man sagt, wo kommt das hin? Wo geht das? Wo hört das? Wo kommt's her? Wo geht's hin? Übrigens etwas, was eine Textpassage, die auch in der Turn It Over, glaube ich, oder in der Emergency kommt's vor. Bis heute weiß ich nicht genau, wer da eigentlich so schräg singt.
Genau, es ist ein bisschen Gesang dabei, das stimmt.
Ja, es ist ein Jammergesang dabei immer, auf beiden Platten übrigens immer wieder, der sich sowas von, für mich sowas von einprägt und bis heute.
Steht nichts im Cover?
Sie singen alle angeblich, ne? Das ist da John McLaughlin genauso wie der Larry Young und.
Aber ist da schon eine Frau auch dabei, oder?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eher so ein hoher nasaler Gesang eines Mannes. Mhm. Ich traue dem Tony Williams zu. Es funktioniert bis heute noch, finde ich, und ist so wahnsinnig revolutionär bis heute. Und du weißt nicht, was ist es Power Rock gleichzeitig auch? Und nochmal, wie gesagt, es ist so wie diese Strangeness, dieses Depressive, das in den 80er Jahren eben durch Joy Division zum Beispiel eben etabliert wurde. Oder Velvet Underground, die auch ganz eigenständige Musik haben, du hörst sie und was sofort, das hat niemand anderer so gemacht. Und genau das empfinde ich bei diesen beiden Platten. Die Art von, nennen wir es halt mal Jazz oder Fusion, es wird immer wieder so genannt, diese Art von Fusion oder Jazzrock, die gibt es genau auf den beiden Platten und sonst nirgends. Und dieses sphärische Out of this World und eben genau, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, das wurde auf diesen Platten eingefangen und noch was zur Aufnahmequalität. Die ist natürlich dann, wenn man sie auf der CD hört, gib mir noch die Minute, Stefan, ist sie besser, auf der Platte das Gleiche, aber am Ende des Tages ist das ein Problem im Tonstudio gewesen. Die Tonmeister haben ganz offensichtlich, war nicht oft der Fall, aber immer wieder, nicht gewusst, was mit dem anfangen sollen. War es ein Jazzer, dann hat er das einfach, dann hat er mit diesem glotzigen, groben, wilden Ding nichts anfangen können. War es einer, der in der Rockwelt bereits beheimatet war, dann hat er mit den Jazzgeschichten nichts anfangen können, weil was zum Beispiel spannend ist, auf der Emergency bebobbelt der John McLaughlin auf seiner Gitarre, wie er es vorher und nachher nie wieder getan hat. Er spielt zwar schnell sehr oft, aber er spielt selbst bei Miles Davis auf seinen Jazzplatten sehr rockig und da bebobbelt er auf einmal und dann zack unterbricht er und haut total schräge Rockriffs und Hooks hinein. Das ist vollkommen erstaunlich.
Ja, übrigens, vielleicht als Nachtrag angeblich, ich weiß nicht, wie sicher die Quelle ist, ist der Gesang von Jack Bruce. Das würde aber auch passen, weil der Jack Bruce ja auch sehr, sehr hoch singen kann. Man hört das auf seinen Solo-Alben, also vor allem auf dem Album Songs for a Tailor. Und Ja, das könnte passen.
Das Einzige, was dem widerspricht oder entgegenspricht, ist der Umstand, dass dieses nasale Männer-Frauen-Gesang sich bereits auf der Emergency wiederfindet und da hat der Jack Bruce noch nicht gewusst, dass er in der nächsten Platte dabei sein wird.
Na gut, okay. Es steht aber ja. Hier steht er, spielt auf dem zweiten Album Bass und Sack. Ja.
Ja.
Vom ersten ist überhaupt sehr, sehr wenig hier zu lesen.
Na, whatever. Ich merke schon, ich kann dich nicht wirklich für diese Platten begeistern. Ich kann nur jedem da draußen sagen, Leute, wenn ihr euch wirklich überraschen lassen wollt und in der Entstehungsgeschichte sozusagen des Jazzrock bei einem wilden, brutalen, schrägen Ding dabei sein wollt, dann müsst ihr euch das geben. Nicht umsonst.
Ihr kriegt es aber eh nicht.
Es ist schwerst zu kriegen. Ich hoffe doch, dass sich irgendwann einmal eine Produktionsfirma dieser Zeit erbarmt und das wieder rausbringt. Es wäre wirklich höchst an der Zeit.
Dabei sind die ja eher auf Polydor erschienen, oder? Das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein Nischenlabel, das nicht mehr existiert.
Also, ja, du hast vollkommen recht. Also ich muss da ehrlich sagen, für mich ist alles an diesen beiden Platten geheimnisvoll. Selbst das, dass das ein Major-Label rausgebracht hat, aber ganz offensichtlich auch nicht wirklich gescheit vermarktet hat. Also warum haben sie es dann überhaupt rausgebracht? Keine Ahnung. Es wird uns vielleicht verborgen bleiben. Ich bin nur dankbar, dass es noch irgendwie erhalten ist und dass ich diese Schätze teilweise eben zu Hause habe. Und ja, es ist im Internet irgendwo nachhörbar und es gibt die Sachen schon auch auf Discogs, auf CD nachzukaufen. Vielleicht finden wir es sogar da und dort.
Auf ja, ich hab genau jetzt diese Zeit genutzt und bin auf Discogs gegangen und habe zum Beispiel Turn It Over gesucht. Gibt's schon. Es gibt sogar ein Near Mint, ja, um 50 Pfund, wenn das wer machen will, in Großbritannien zu kaufen. Es gibt auch aus Germany etwas vom, ja, es gibt sogar bei HHV eine Turn It Over. Stell dir vor. Also es ist gar nicht, ich meine, natürlich keine neuen, es ist alles gebrauchte Sachen, aber geben tut es ein bisschen.
Mhm.
Okay. Gut. Ja, aber das sind die zwei Alben. Er ist ja dann auch getourt. Es gibt einen Live-Mitschnitt auch, der von der Tony Williams Emergency aus dem Jahr 69. Das gab es auf Spotify, daraus habe ich dann auch für die Playlist was rausgenommen, nämlich den Titel Emergency, also das Album heißt Live in New York, 69. Und dann habe ich auf YouTube einen Mitschnitt vom Montreux Jazz Festival gefunden. Da war aber die Besetzung schon in eine andere. Ich nehme an, es geht dann schon in Richtung Ego aus dem Jahr 71. Schönes Cover, schlechte Musik.
Also ich möchte dir nicht widersprechen. Ich finde es zwar auch spannend, was er auf der Ego gemacht hat, aber ja, wir können uns darauf einigen. Das kann man dann schon auslassen, wie man in Wirklichkeit ganz ehrlich alles andere, was dann danach kommt, auslassen kann. Ich habe zwar irgendwann einmal mir in jüngeren Jahren die Beliefe aus dem Jahr 1975 zugelegt, die für eine astreine Jazzrock-Platte, eine sehr, sehr gute Jazzrock-Platte ist. Insbesondere zu erwähnen ist, dass er da mit dem Alan Holdsworth auf der Gitarre zusammenspielt, der sicher ein schwer unterschätzter Jazzrock-Gitarrist ist. Liebe Grüße an unseren lieben Luca Wilms, der uns ja schon verraten hat, dass er ein großer Fan vom Alan Holdsworth ist. Der spielt jetzt eben da mit. Aber ansonsten ist das ja eigentlich.
Auf Believe It ist zumindest ein guter Titel drauf, nämlich Red Alert, ja, den man dann nachhören kann. Aber 1976 schon, also ein Jahr später, das ist ein Album erschienen, das hieß Million Dollar Legs. Und beide Alben zusammen, Believe It und Million Dollar Legs, sind auf Lifetime The Collection erschienen. 1992, also auch hier ein bisschen ein Misleading-Titel, ja, weil was haben die zwei Alben sehr viel mit Lifetime zu tun? Eigentlich gar nichts oder kaum was.
Na schon, er hat sich damals Tony Williams Lifetime genannt.
Ja, aber es war aber die ersten, die wirklich bahnbrechenden Lifetime-Alben, ob mir die jetzt gefallen oder nicht, haben damit nichts zu tun. Ja. Und Million Dollar Legs war schon echt scheiße.
Also Das ist übrigens vielleicht genau das, was am Tony Williams so schwierig ist. Du hast es ganz richtig sozusagen kategorisiert. Er hat einfach konsequent, wie er sozusagen inhaltlich konsequent, das alles unter Tony Williams Lifetime laufen lassen, ohne sich bewusst zu sein, was er für bahnbrechende, einzigartige Geschichten eben gemacht hat im Jahr 1969, 70. Und hat es dann weiterlaufen lassen. Wobei das, was dann gekommen ist, das war dann echter Astrainer Jazzrock. Das war die Kaufhausmusik aus der Zeit, die einmal besser, einmal schlechter ist. Wie gesagt, im Falle von Believe It finde ich sie gar nicht mal so schlecht, aber es ist einfach auswechselbar gewesen. Was allerdings nie auswechselbar war, und das darf man eben nie unterschätzen, ist, dass er ja ein Schlagzeuger ist und dass er bis zum gewissen Grad, wenn er nicht wirklich gerade kongeniale Musiker an der Seite hatte, dann hat er einfach gute Musiker gehabt, die ja, wenn du so willst, als Soundhintergrund genommen hat für seine genialen Schlagzeug, Rhythmen, die er da gebracht hat, weil die sind immer großartig. Also wenn man sozusagen quasi alles andere ausblendet und nur ihm zuhört, dann kommt man drauf, wie komplex der die ganze Zeit durchspült. Das ist auch das, was ich finde, was keine einzige seiner Platten wirklich langweilig macht, weil wenn du, wie auf der jetzt schon oftmals erwähnten Believe It zum Beispiel, einfach dann denkst, okay, eine der weiteren Tausenden Jazzrock-Platten, die in der Zeit entstanden sind, die einfach ein bisschen mühsam sind, weil sie alle so ohne Anfang und ohne Ende sind. Aber er spürt einfach wirklich ganz großartige Rhythmen und Rhythmenwechsel und passt, wenn du so willst. Er biegt sich seine Musiker dorthin. Und die großen Platten von Tony Williams sind dann die gewesen, wo er einfach kongeniale Musiker hatte, die ihm ebenbürtig waren oder die sich von ihm, wie in der späteren Phase, einfach nicht haben niederspielen lassen.
Apropos geniale Musiker, das unterbreche, aber es gibt eine Platte, da hat er auch zwei geniale Musiker, nämlich den Ron Carter und den Herbie Hancock. Und das ist eine klassische Klaviertrio-Besetzung. Und das ist die einzige Platte aus den 70er Jahren, wo ich gesagt habe, die gefällt mir gut, die ist gelungen. Nämlich aus dem Jahr 1978 namens Third Plane. Das ist ein wirklich gutes Trio-Album. Aber es unterscheidet sich natürlich schon sehr stark von allen anderen Dingen, die er da um diese Zeit gemacht hat. Weil es ist halt weder Jazzrock, noch ist es Big Band Sound, noch ist es Rock-Jazz, würde ich bei ihm schon fast sagen. Ja.
Ja. Also zu Third Plane, die ich persönlich nicht kenne, sei nur eins dazu bemerkt. Das muss die Zeit sein, wo die sich zusammengefunden haben zum VSUP Orchestra, was so ein bisschen ein Nachfolgeprojekt zum zweiten Miles Davis Quintett war, wo sie dann, ich glaube, mit dem Freddie Hubbard zusammengespielt haben. Da hat der Hubbard dann eben den Miles Davis auf der Trompete ersetzt und sie haben eigentlich sehr, sehr straighten Modern Jazz gespielt, noch bevor der Wynton Marsalis angefangen hat, eben sozusagen den modalen und Hardbop und Bebop Jazz wiederzubeleben, haben die das mit dem VSUP Orchestra gemacht und auf der Third Plane haben sie es offensichtlich immer als Trio gemacht. Das funktioniert dann schon sehr gut, eben als wirklich guter, moderner Bebop, sagen wir mal so, oder Hardbop. Mhm.
Okay. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt einfach die unter seinem Namen veröffentlichten Alben weitergehört. Aus den die 70er Jahre hat man im Grunde eh durch, dann aus den 80er Jahren. Ich kann sie jetzt aufzählen, muss sie auch nicht aufzählen. Ich habe da nichts mehr gefunden, wo ich wirklich mal gedacht habe, das ist jetzt wirklich wert gewesen zu hören. Vielleicht mit Ausnahme aus dem zwei Alben aus dem Anfang der 90er Jahre. Da gab es The Story of Neptune und ein Live-Album Tokyo Live, das, glaube ich, sein Schaffen ganz gut wiedergibt. Ansonsten fällt mir zum Tony Williams leider nichts mehr ein.
Also dann lass mich noch ein bisschen was zunächst ergänzen zu den beiden von dir genannten Platten aus den Anfang der 90er Jahre. Da hat er sich nämlich ein neues Quintett zusammengestellt, das hervorragend funktioniert hat und auf das genau das zutrifft, was ich zuvor schon gesagt habe, da hat er sich vielleicht nicht kongeniale Stars zusammen gesucht, aber wirklich begabte, junge Jazzmusiker, die dann auch in anderen Zusammenhängen Karriere gemacht haben und in Bands wirklich Großartiges geleistet haben. Das war der Bill Pierce am Tenor, der Maldrow Miller am Piano, der Ira Coleman am Bass und insbesondere der ebenfalls extremst unterschätzte Wallace Roney an der Trompete, der übrigens auch in einem früheren Projekt, das war auch in der VSUP-Zeit, glaube ich, wenn der Freddie Hubbard sozusagen quasi dort nicht am Rohr war, dann war es eben der Wallace Roney. Die haben auch zusammen in der klassischen Miles Davis-Besetzung den Miles Davis durch den Wallace Roney ersetzt und eine für mich sehr, sehr starke CD gemacht, Tribute to Miles, wo es Miles Davis-Stück gespielt haben und wo der Wallace Roney auffällt, für mich, dass er ausgesprochen originell spielt. Der Wallace Roney hat halt auch das Schicksal, dass er eben so wie der Wynton Marsalis, der allerdings deutlich berühmter wurde, halt so klassischen Modern Jazz in der Tradition des modalen Jazz gespielt hat, in einer Einzigartigkeit und Kreativität, die herausragend ist. Aber es war halt Traditional Jazz, während andere sich ganz woanders hin bewegt haben, in Richtung World Music. Damit ist der untergegangen. Aber der Wallace Roney und der Tony Williams haben für mich großartig funktioniert auf diesen beiden von dir genannten Platten. Großartiger, sehr, sehr kreativer Modern Jazz im Sinne eines modalen modalen Jazz oder Hardbop Jazz. Ich mag sie sehr gerne. Sie sind nur wie praktisch alles andere vom Tony Williams kaum zu kriegen in unseren Breiten. Und um das auch noch dazu zu sagen, vielleicht als letztes seiner Werke, die zeigen, was aus diesem Menschen noch hätte werden können, wenn er nicht so früh gestorben wäre. Die Platte Wilderness, wo er unter anderem zusammenspielt mit dem Stanley Clark, mit dem Pat Metheny, der einige wunderschöne Hooks auf der Platte hat. Ich glaube, der Herbie Hancock ist auch dabei und der Michael Brecker von den Brecker Brothers. Also da hat er sich ein All-Star-Ensemble zusammengeschustert und hat mit einem Orchester zusammen, so typische amerikanische, eigentlich fast Filmmusik gemacht, die immer wieder eben abdriftet in den Hardbop. Sehr, sehr kreativ, teilweise wunderschöne Musik, auf die man sich einlassen muss, die eben vor allem beweist, quasi, dass der Tony Williams in alle möglichen Richtungen sich noch hätte weiterentwickeln können. Bitte mit Anfang 50, da wäre noch viel drin gewesen.
In welchem Jahr sind wir jetzt gerade?
Das wäre 1995 gewesen.
95, okay.
Also und knapp vor seinem Sterben, 2 Jahre vor seinem Tod. Ne? Also da kam dann nicht mehr viel. Ja, und bevor du dann vielleicht sozusagen zu deinen Schlussworten kommst, möchte ich zumindest noch erwähnen, dass er genauso wie unser geschätzter Joe Henderson von der letzten Sendung, wenn es die letzte Sendung dann auch
das war die letzte Sendung, ja.
Ja, gut. Ja. Dass auch er einer von diesen großartigen Musikern waren, Studiomusikern, die man überall gut einsetzen konnte. Und tatsächlich hat er auch um die 60er Jahre herum, also nach den 60er Jahren, viele Jahre lang, war er einer der geschätztesten Musiker für Plattenaufnahmen, die bei legendären Aufnahmen dabei waren. Das spannendste Jahr ist unser Geburtsjahr, wie schon so oft gesagt, 1964. Das war vielleicht sogar sein schärfstes Jahr. Da hat er seine eigene Platte rausgebracht, die Lifetime. Da hat er mitgespielt bei der Imperial Isles von Herbie Hancock. Da hat er mitgespielt bei der Auto-Lunch von Eric Dolphy. Da hat er beim Andrew Hill bei der Point of Departure mitgespielt. Da hat er bei der Gratian Moncuse den dritten Evolution mitgespielt. Auf der Sam Rivers Fuchsia Swing Song, die ist schon nicht mehr so bekannt. Und ein Jahr davor, um das zu ergänzen, hat er auf einer der wichtigsten und spannendsten Platten von Jackie McLean, den haben wir ja schon erwähnt, das Schlagzeug gerührt auf der One Step Beyond. Also das ist ein Best-of innerhalb von fast einem Jahr, das fast nicht zu schlagen ist.
Also wenn man jetzt diese Alben so rekapituliert und so in Erinnerung ruft, welche Musik da gespielt wurde, ist es für mich umso unverständlicher, was er dann in den 70er, 80er Jahren gemacht hat.
Na, du, Stefan, ich habe mich heute versucht, wirklich reinzuhören in diese Platten, neben dem, dass mir eigentlich die Musik trotzdem sehr gut gefallen hat, ist mir vor allem bewusst geworden, er hat das gemacht, was ich eh schon zuvor erwähnt habe. Er hat schon sehr, sehr stark seine Ensembles dazu benutzt, um einfach wie ein depperter Schlagzeug zu spielen. Auf höchstem Niveau. Und was da sozusagen daneben passiert ist, das war dann teilweise eher medioker. Und das hat ihn scheinbar nicht so sehr gekümmert.
Scheint so, ja. 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 Gut, ich glaube, wir lassen es für heute dabei. Ist es okay? Oder musst du noch was loswerden?
Also ich habe dich eh schon niedergequatscht mit meiner Begeisterung
für den Tony. Ja, ist okay. Also es wäre ja langweilig, wenn wir alle immer der gleichen Meinung wären. Gut, dann lass mich noch unsere Informationen zum Besten geben, nämlich wo ihr uns hören könnt. Auf Spotify, das haben wir ja heute schon erwähnt, dort gibt es auch die Playlist, auf Apple Podcasts, auf meinmusikpodcast.de direkt im Internet und ohne Abo und auf letscast.fm auch dort direkt im Internet und ohne Abo und auch mit der Möglichkeit, uns zu mailen, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt. Tut's das, wir freuen uns über jede Nachricht. Und das wär's für heute. Ich habe keine Ahnung, was wir das nächste Mal machen. Ich weiß nur, dass dazwischen der Osterhase kommt.
Ja, schön, 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 ja. Da werden sich meine Enkelkinder freuen und der kleine Stefan freut sich sicher auch und seine
Natürlich. Söhne auch.
Genial, ich freue mich auch. Gut, in diesem Sinne schließe ich heute mit einem Zitat des geschätzten Kollegen Wander von der österreichischen gleichnamigen Band und sage zum lieben Stefan und zu euch da draußen, Bussi Baby.
Tschüss.
Wo ist da der Hausknopf? Hier.